Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weinuka-Spezial. Ich freue mich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Spezialfolge 2025 begrüßen zu dürfen und Sie damit auf ganz besondere, literarisch geprägte Weise in die festliche Zeit einzustimmen. Aus einer uns schon liebgewonnenen Tradition heraus möchten wir Sie, wie schon in den letzten Jahren, nicht nur zum Innehalten und Revue passieren einladen, sondern auch Ihnen für die nun kommenden, hoffentlich ruhigeren, wenn nicht gar friedlichen Festtage unsere literarischen Empfehlungen mit an die Hand geben. Damit wollen wir Ihnen die Festtage versüßen bzw. mit interessanten Leseausflügen Ihnen vielleicht auch neue jüdische Welten eröffnen. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin stellvertretender Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg und zusammen mit meiner Kollegin Miriam Rürup, der Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, Co-Host des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt. In einer alljährlichen und für viele Hörerinnen und Hörer schon liebgewonnenen Tradition bieten wir Ihnen literarische Anregungen, um sich auf verschiedenste Weise an jüdische Aspekte, Inhalte und Themen anzunähern und sich entlang der Überlegungen wie Empfehlungen der Mitarbeitenden der beiden Häuser, das heißt aus Potsdam und Hamburg, selbst eine Meinung zu machen. Die vorgestellten Bücher sind nicht, wie Sie vielleicht erwarten würden, allein wissenschaftliche Monographien oder die besten Artikel des letzten Jahres 2025, sondern vielmehr Romane, Texte, Kochbücher und vieles mehr, die die Mitarbeitenden in Potsdam und Hamburg ganz als Privatpersonen und zur eigenen Freude gelesen haben. Ihre Empfehlungen, wie Sie sehen werden, binden somit literarisch die Feste zusammen, die sich hinter dem Kunstwort Weinuka verbergen. Da ist zum einen das jüdische Lichterfest Chanukka, welches an ein historisches Ereignis vom 25. Kislev 3597 erinnert und auf die Gruppe um Judas Makkabäus zurückgeht, die einen Aufstand gegen die hellenistischen Herrscher über den Tempel in Jerusalem begonnen hatten. Die kleinen Ölreste, die im Tempel gefunden wurden, ließen, obwohl gering in Menge, die Lichter am Leuchter nicht nur einen, sondern 8 Tage lang brennen, so die weiterführende Erzählung im Talmud. Die Chanukia mit ihren 8 Leuchtern und dem 9. sogenannten Diener, der die 8 Lichter anzünden lässt, symbolisiert bis heute dieses Geschehen. Und auch das christliche Weihnachtsfest bedient sich der Lichtmetapher und lässt durch das Anzünden der Kerzen am Baume die Geburt Jesu Christi bis in die Gegenwart in den christlichen Haushalten sichtbar und damit die religiöse Vergangenheit erlebbar werden. Die Verquickung dieser religiösen Feste im Kunstbegriff Weinuka nahm vor allem im 19. Jahrhundert an Bedeutung zu und ließ neue Traditionen entstehen, die neben dem Erleben und Bewahren des jüdischen oder christlichen Festes ihre eigenen Wirkmächtigkeiten erhielten. Der 1913 geborene deutsch-jüdische Theologe und Publizist Shalom Ben-Churin nimmt diese Bezüge in seiner Autobiografie auf und beschreibt ein kleines jüdisches Mädchen, welches aus dem Fenster die Nachbarwohnung in den Blick nimmt und erstaunt dabei ausruft: Mutti, die Christen haben auch einen Weihnachtsbaum. Weinuka ist eben eine Beziehungsgeschichte, die in beide Richtungen wirkte, wie schon der MMZ-Dialog-Newsletter von 2022 feststellte, in dem Sie auch das benannte Zitat finden. Die Erfahrung der Feste, die besondere Bedeutung des Lichts, wie auch das Innehalten und Verarbeiten sind nur einige Aspekte, die wir in den beiden Standorten Hamburg wie Potsdam erlesen, erforschen, erfahren. Wie wir dies machen und was sich daraus ergibt, dies erklärt uns zuerst Kim Wünschmann, meine Kollegin hier in Hamburg und die Direktorin des IGDJ, an die ich nun das Wort übergebe.
Vielen Dank, lieber Björn, für deine Begrüßung zur Podcast. Podcast-Spezialfolge. Auch ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch in diesem Jahr wieder einschalten zum Weinuka-Podcast zur festlichen Jahreszeit, die auch bei uns in Hamburg wieder ganz im Zeichen des Buches und unserer Leidenschaft für das Lesen steht. Aufgrund der unterschiedlichen Kalender gibt es Jahre, so wie das letzte Jahr, als Chanukka und Weihnachten auf ein Datum fielen. Dieses Jahr beginnt Chanukka am Abend des 14. Dezember. Dann wird die erste Kerze auf der Chanukia entzündet, auf dem achtarmigen Leuchter. Zum gleichen Datum wird die dritte Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Beide Feste, die auf ihre jeweils eigene Art Licht in die dunkle Jahreszeit bringen, werden wieder Familien, Freundeskreise und die Gemeinden zusammenführen. Die festliche Jahreszeit ist auch Anlass, um auf ein ereignisreiches Jahr voller Begegnungen, Inspirationen und Austausch zurückzublicken. 2025 haben wir uns in unserer Arbeit am IGDJ mit den 80. Jahrestagen der Befreiung vom Nationalsozialismus, der Befreiung von Auschwitz beschäftigt. In Zeiten schwindenden Holocaust-Bewusstseins wollen wir ganz bewusst Projekte setzen, die die Relevanz der Geschichte für unsere Gegenwart unterstreichen. So haben wir zum Beispiel in einem Verbundprojekt mit Partnern in Ungarn, der Slowakei und Rumänien zu den Deportationen geforscht, die 1944-45 Zehntausende Jüdinnen und Juden aus dem damaligen Ungarn nach Norddeutschland verschleppten, wo sie Zwangsarbeit verrichten mussten. Zahlreiche Außenlager des KZ Neuengamme entstanden im Hamburger Stadtraum, am Dessauer Ufer, in Tiefstack, Eidelstedt, Wahnsbek, Hammerbrook und andernorts. Dass in den Lagern beeindruckende Akte der Selbstbehauptung stattfanden, ist vielfach bezeugt. Eines dieser Zeugnisse stammt von Gabriele Herz, die 1936, nachdem sie von einer mehrmonatigen Reise nach Italien zurückgekehrt war, von der Gestapo als sogenannte Remigrantin verhaftet und im Frauenkonzentrationslager Moringen inhaftiert wurde. Eine beeindruckende Passage dieses Zeugnisses beschreibt das Chanukka-Fest 1936 im Lager und ich möchte kurz daraus vorlesen. Es ist Chanukka, das achttägige Fest der Lichter, das Fest der Makkabäer, der Wiederaufrichtung des Tempels, uns Juden teuer als Erinnerung an heldenmutigen Widerstand, als Symbol baldiger Erneuerung. Anni Reiner hat geschickt aus einer alten Pappschachtel einen goldenen bemalten Chanukka-Leuchter hergestellt. Eine merkwürdige Stimmung ergriff uns alle, als die Feststunde nahte. Chanukka, stets im Kreise der Familie gefeiert, jetzt im Konzentrationslager begangen, in einer Atmosphäre von Misstrauen und offener Feindschaft, in einem verwandelten Deutschland, das sich weigerte, uns weiterhin Heimat zu sein. Lange standen wir nachdenklich vor dem Leuchter. In tiefer Ergriffenheit, mich nicht mehr als Einzelperson, sondern als Vertreterin und Sprecherin einer Gemeinschaft fühlend, sagte ich die alten Segenssprüche auf und zündete die erste Kerze an. Andächtig und hingegeben sangen wir in deutscher und hebräischer Sprache das schöne Schutz- und Trutzlied, das so ernst beginnt und dann zu hellem Jubel aufsteigt. Maos zur Jeshuati, Schutz und Schirm in schweren Zeiten, dir erschall ein Jubelchor. Nachher lasen wir ausgewählte Abschnitte aus der Bibel, insbesondere aus den Makkabäerbüchern, aus den Propheten, aus Hiob. Vor uns entstanden die großen Gestalten der jüdischen Religionsgeschichte und wir, die wir aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgestoßen waren, fühlten in uns die alte jüdische Zusammengehörigkeit, eine Gemeinschaft ohne räumliche und zeitliche Grenzen. Wann endlich wird die Flut des Hasses abebben? Wann werden die Stimmen freier deutscher Menschen wieder zu uns sprechen? Wir wissen, aus langer Finsternis wird einmal ein neuer leuchtender Morgen aufsteigen. Soweit das Zeugnis von Gabriele Herz, die nach 6 Monaten Haft im Konzentrationslager Moringen mit der Auflage entlassen wurde, Deutschland binnen 2 Wochen zu verlassen. Ihr und ihrer Familie gelang die Flucht über Italien und Kuba in die USA. Das Zeugnis von Gabriele Herz wurde unter dem Titel »Das Frauenlager von Moringen – Schicksale in früher Nazizeit« von Jane Kaplan herausgegeben und eingeleitet. Es ist im Verlag Vorwärtsbuch erschienen und dieses Jahr meine Leseempfehlung für Sie. Auch die Kolleginnen und Kollegen aus Potsdam und aus Hamburg haben Empfehlungen für ganz besondere Bücher eingesprochen. Ich wünsche Ihnen ein interessantes und spannendes Hörerlebnis mit unserem Weinuka-Podcast und übergebe zurück an dich, lieber Björn.
Herzlichen Dank, liebe Kim, für diese berührende wie faszinierende Quelle. Und ich bin mir sicher, dass auch die Kolleginnen und Kollegen aus Potsdam weitere Bezüge oder auch Quellen aufgetan haben. Und wen könnte ich da besser fragen als meine Co-Host-Podcast-Kollegin Miriam Rürup vom MMZ, an die ich nun das Mikrofon weiterreiche. Miriam, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, lieber Björn und eigentlich auch liebe Kim, denn wie es der Zufall so will, ist just die Herausgeberin der Memoiren, die Kim eben erwähnt hat, nämlich Jane Kaplan, in diesem Jahr tatsächlich eine meiner Kolleginnen, denn aktuell habe ich das außergewöhnlich große Privileg, für ein akademisches Jahr, sprich seit diesem Oktober und noch bis nächsten Juli, als Gastprofessorin an der Universität Oxford am St. Anthony's College sein zu dürfen, auf der Richard von Weizsäcker Fellowship. Und Jane Kaplan ist eine der Fellows hier am St. Anthony's College im European Studies Center. Hier arbeite ich frei von den vielen sonstigen Terminen just zu einem Thema eigentlich, das auch in diesen Memoiren immer wieder auftaucht, würde ich sagen, die Kim Wünschmann eben empfohlen hat, jedenfalls sehr zentral ist, nämlich die Fragen von Zugehörigkeit oder auch die ewigen Kämpfe, mit denen sich jüdische Immigranten, Exilanten, Flüchtlinge konfrontiert sahen, rund um die Fragen: Was sind die richtigen Papiere? Wohin soll ich auswandern? Was muss ich berücksichtigen? Und was kann ich für Fehler machen bei dem Versuch, aus Nazi-Deutschland zu fliehen, um ja auch wirklich wegzukommen und nicht in einem Land zu enden, das dann gleich wieder von den Nazis sozusagen im Zweiten Weltkrieg besetzt wird und Ähnliches. Das sind also die Fragen, mit denen ich mich in meinen Forschungen im weitesten Sinne hier befasse, wo es eben um Staatenlosigkeit geht, um die falschen Papiere und um das ewige Rennen, Hinterherrennen sozusagen nach den richtigen Dokumenten und aber auch um diese allgegenwärtigen Fragen von Exilantinnen und Exilanten in ihren Exilländern, vor allen Dingen nach Kriegsende, auch nach 45, ob sie wieder nach Deutschland zurückkehren sollten und wenn ja, in welches Deutschland? Oder auch, wie sie sich überhaupt sozusagen zu ihrer deutschen Vergangenheit und ihrer deutschen Herkunft verhalten sollten. Das heißt, ich arbeite hier also zu diesen Themen von Staatenlosigkeit und dann eben aber auch zu dem großen Projekt, das wir ja am MMZ und zusammen mit dem Leo Beck-Institut haben, nämlich der deutsch-jüdischen Diaspora, also der Frage dessen tatsächlich, was passiert mit der deutsch-jüdischen Geschichte außerhalb Deutschlands, wenn sie erstmal zwangsweise nach außen verlagert wird und dann eben außerhalb Deutschlands zurück auf diese deutsche Herkunft vielleicht schaut. Was diese Zeit in Oxford auch so besonders macht, ist natürlich ganz zentral die andere Art zu lesen, nämlich eine gewisse Ruhe fürs Herumlesen. Fernab des üblichen instrumentellen Lesens in Vorbereitung auf eine Lehrveranstaltung, auf einen Vortrag, auf eine Publikation, auf ein Interview, kann ich hier nun auch einmal, sagen wir, ein Kinderbuch in die Hand nehmen und dieses Kinderbuch als historische Quelle vergnügt und interessiert und dabei was lernend lesen. Nehmen wir als Beispiel, und das jetzt nur im Vorübergehen für Sie empfohlen, Paddington, der Bär. Kann ich Ihnen nur raten, da mal wieder reinzuschauen, falls Sie es als Kinder mal gelesen hatten und dachten, es geht um den goldigen Bär. Kann ich Ihnen sagen, nein, es ist 1958 erschienen und es ist ein historisches Dokument, was uns auch etwas erzählt über die Projekte, die ich Ihnen gerade sagte, die mich beschäftigen. Nämlich die Frage von Zugehörigkeit, von Diaspora, sogar von Dokumenten. Paddington hat ja kein Dokument, was ihn ausweist als Bär aus Peru. Das heißt, solche Lektüre-Erlebnisse säumen gewissermaßen meinen Weg. Und so freue ich mich dann auch, ein Buch Ihnen empfehlen zu können, was sich auf ähnliche, ruhige, vergnügte und dann immer nachdenklicher werdende Art und Weise gelesen habe, nämlich von Thomas Dottan-Dreyfus, sein Buch, sein neuestes, Kein Heimisch, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Und das ist ein sehr persönliches Buch. Sie kennen den Autor vielleicht als den Autor von Birobidjan. In diesem Buch nun bei Ullstein im Oktober erschienen, führt uns der Autor nach Israel, in seine Kindheit und Jugend, ein junges Erwachsenenalter, in seine polnische Familienvergangenheit und in seine deutsche Gegenwart. Und er reflektiert in diesem Buch darüber, wie es ist, als jüdischer Israeli in Haifa aufzuwachsen, mit dem Nichtwissen um die israelische Schuld an der Nakba, also an der Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels, und was es für ihn bedeutet, dass ihm diese Erkenntnis über dieses Nichtwissen und Beschweigen, auch im Familienkreis, dass ihm diese Erkenntnis ausgerechnet in Deutschland kommt, weil er natürlich in seinem Familienkreis, das eine Überlebendenfamilie ist, mit einem ganz anderen Blick auf Deutschland, nach Deutschland gekommen ist. Diese ganze Zerrissenheit, die er wirklich recht humorvoll, zugleich auch melancholisch natürlich, aber auch selbstironisch, auch bissig einfängt, diese ganze Zerrissenheit zeigt sich meines Erachtens eigentlich sogar schon ganz fantastisch auf dem Cover des Buches, falls Sie es vielleicht sogar schon vor sich haben oder dann vor sich haben werden. Bin ich gespannt, ob Sie es ähnlich lesen. Es ist erstens in Grau gehalten, und zwar in verschiedenen Grautönen. Und allein das könnte sozusagen schon ein Appell sein, sich zu lösen von den Schwarz-Weiß-Bildern der sich unversöhnlich gegenüberstehenden zwei komplementären Narrative, des Guten und des Bösen, des richtigen und des falschen Blickes oder ähnliches, etwa auf den Nahostkonflikt, sondern eher den Zwischentönen Raum zu geben. Außerdem sieht man eine Sabre, und auch die zeigt wieder diese Zerrissenheit. Nämlich eine Sabre ist sowohl die Kaktusfeige, die verlassenen palästinensischen Ortschaften säumt bzw. gesäumt hat und eben bis heute als botanische Spuren die Vertreibung der Palästinenser 48 sichtbar machen kann, wenn man denn bereit ist, es entsprechend zu sehen. Und zugleich steht aber auch die Sabre für die eingeborenen Israelis, also für die in Israel geborenen jüdischen Israelis, die sich damit halb ironisch, halb nicht ironisch selbst bezeichnen als nach außen stachelig und nach innen süß und sanft. Sie hörten jetzt von mir, anders als sonst, keine allgemeine Einführung in Weinuka, sondern eine konkrete Leseempfehlung, die ein bisschen widerspiegelt, wie ich meine Zeit in Oxford versuche, sinnvoll zu nutzen. Ich wünsche Ihnen nun spannendes Zuhören und danke den Teams in Hamburg und Potsdam für die realen Vor-Ort-Veranstaltungen. Bei uns in Potsdam war es in diesem Jahr mit Sarah Klatt als Leserin und bei euch in Hamburg ja mit Dimitri Kapitelmann. Ich wünsche allen eine angenehme Feiertagszeit, und jetzt übergebe ich zurück an dich, Björn, damit du uns gekonnt souverän und feierlich durch diese Weinuka-Spezialfolge führst.
Ja, auch dir, liebe Miriam, ein herzliches Dankeschön für diese wunderbare Begrüßung und auch schon erste Buchempfehlung, die uns sogleich in den Kern unserer literarischen Weinuka-Feier einführt. Denn damit beginnen wir unsere Literaturtipps der Mitarbeitenden aus Potsdam und Hamburg, die wie jedes Jahr in einem Duett zusammengebunden sind und sie in ganz verschiedene Geschichten und Themen einführen werden. Wie sehr das gegenseitige Zuhören nicht nur in der Weinuka-Zeit wichtig ist, haben wir schon in der Buchempfehlung von Miriam Rürup eben gehört, aber auch in den Vorstellungen von Carmen Bisotti vom IGDJ und Sebastian Fenske vom MMZ spielt dieser Umstand eine ganz besondere Rolle. Das Sinnen nach Wahrheit, der Wunsch des Verstehens, wie auch die Frage nach Verantwortung bilden die Kerne einer jeden Gemeinschaft und müssen immer wieder neu entdeckt und umgesetzt werden. Im Gespräch bleiben ist somit nicht einfach nur eine weitere Worthülse, sondern eigentlich ein hohes Gut, welches einzelne Romane wie auch ganze Gesellschaften als Prinzip verfolgen sollten. Wie schwer dies ist, versinnbildlichen die Buchtipps ungebetene Gäste und trotzdem sprechen, vorgestellt von Carmen Bisotti und Sebastian Fenske.
Mein Name ist Carmen Bisotti und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Vorstellen möchte ich Ihnen den neuesten Roman der israelischen Autorin Ayelet Gunda Goshen. Ungebetene Gäste heißt er und ist im Frühling diesen Jahres erschienen. Die Autorin selbst ist sicherlich vielen ein Begriff. Schon einige Romane wie Löwenwecken oder Eine Nacht Markowitz wurden in den vergangenen Jahren an Weinuka vorgestellt. Ayelet Gunda Goshen, die in Tel Aviv unter anderem Psychologie studierte, befasst sich auch in diesem Roman mit Themen wie Schuld, Schweigen und Rache. Dabei beginnt erst einmal alles recht einfach. Eine Mutter, sie heißt Naomi, ist mit ihrem kleinen Sohn Uri allein zu Hause. Ein Handwerker renoviert gerade ihren Balkon. Plötzlich kommt es vor ihrer Haustür zu Unruhe. Ein Teenager liegt schwer verwundet auf dem Gehweg. Er wurde von einem herabfallenden Hammer erschlagen. Später stirbt er im Krankenhaus. Naomi wird schnell klar, dass ihr kleiner Sohn den Hammer in einem unbeaufsichtigten Moment vom Balkon gestoßen haben muss. Doch der Verdacht fällt nicht auf die israelische Familie, sondern auf den arabischen Handwerker. Dieser wird abgeführt, verhört und kommt in Untersuchungshaft. Naomi hingegen zögert, ob sie die Wahrheit sagen soll. Erst nach einigen Tagen geht sie zur Polizei und gesteht. Doch das Erzählen der Wahrheit führt nicht zur erhofften Erleichterung. Der Vater des getöteten Jungen wird in seinem Schmerz zur Gefahr für die Familie und auch die Angehörigen des arabischen Handwerkers sinnen auf Rache. Denn der Vater wurde fälschlicherweise verhaftet und steht trotz Naomis Aussage bei der Polizei immer noch vor Gericht, wird am Ende sogar wegen Fahrlässigkeit verurteilt, muss ins Gefängnis und verliert seinen Job. Die Familie fordert von Naomi Geld und Unterstützung, bedroht sie immer wieder am Telefon. In ihrer eigenen Nachbarschaft fühlt sich Naomi auch nicht mehr sicher. Alle wissen, was geschehen ist, und Naomi fühlt sich zunehmend beobachtet und verurteilt. Wegen dieser Umstände wandern Naomi, ihr Mann Yuval und Sohn Uri nach Lagos aus. Ihr Mann verdient hier mehr Geld, er berät nigerianische Piloten bei der Evakuierung verletzter Kollegen, die im Dienst die eigene Bevölkerung bombardieren. Doch auch in Afrika holt sie die Vergangenheit ein. Naomi versucht, in der dortigen israelischen Community Fuß zu fassen. Ihr Sohn Uri braucht dringend eine Therapie, Naomi eigentlich noch viel mehr. Yuval erkennt in der Psychologin ausgerechnet seine Jugendliebe und beginnt eine Affäre mit ihr. Und irgendwer bedroht weiterhin die Familie. Die Autorin Ayelet Gunda Goshen verdichtet diese persönlichen Verwicklungen zu einem Spiel über Schuld, Verantwortung und die feinen Risse in einer von Alltagsrassismus geprägten Gesellschaft. Mit präzisem Blick zeigt sie, wie ein einziger Moment ausreicht, um Leben zu zerstören und wie schwer es ist, mit der Wahrheit zu leben. Ungebetene Gäste ist ein unfassbar spannender Roman und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen.
Ich bin Sebastian Fenske. Ich habe über Gustav Landauer meine Doktorarbeit geschrieben und durfte in den letzten 2 Monaten als Hilde Robinson Guest Fellow an einem neuen Projekt arbeiten, in dem es um jüdische Zugehörigkeiten geht. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das 2024 erschienen ist. Das Buch Trotzdem Sprechen, das von Mirjam Schellbach, Mirjam Zadoff und Lena Gorelik herausgegeben wurde, interveniert quasi in die gesellschaftliche Debatte und das gesellschaftliche Klima, das wir vor allem nach dem 7. Oktober in Deutschland hatten. Damit meine ich, dass es polarisierter wurde, dass es sinngemäß viel geschrien wurde, aber sich wenig gegenseitig zugehört wurde. Und ich hatte den Eindruck, als ich das Buch gelesen habe, dass hier Menschen versammelt wurden, die zwar auch selber eine Position haben, die auch unter den verschiedenen AutorInnen sehr unterschiedlich sind und manchmal gegeneinander stehen. Aber aus allen Beiträgen hatte ich den Eindruck, spricht auch eine gewisse Empathie. Alle hatten die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Alle waren in der Lage zu differenzieren. Alle hatten irgendwie eine gewisse Art von Interesse an dem Gegenüber. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil das ist etwas, was ich in der öffentlichen Debatte sehr vermisst habe. Bis heute eigentlich. Deswegen würde ich dieses Buch sehr empfehlen, vor allem denjenigen, die Interesse haben, sich selbst vielleicht in Frage zu stellen, die daran Interesse haben, vielleicht mal eine andere Perspektive zu sehen, ohne gleich Gefahr zu laufen, angeschrien zu werden. Ja, sei es literarisch oder ganz physisch. Ich habe bei dem Buch den Eindruck, dass es zu einem inneren Gespräch anregt, dass es uns ermöglicht, ja, sich gegenseitig zuzuhören. Also trotzdem und trotz allem irgendwie miteinander zumindest im Gespräch zu bleiben und manchmal auch mit dem Gegenüber mitzufühlen und Verständnis vielleicht zu entwickeln. Und das fand ich sehr beeindruckend in dem Buch und deswegen würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen zu lesen. Das Schöne an dem Buch ist auch, dass es neben der schön gestalteten Variante aus dem Buchverlag momentan auch noch eine Version bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt. Damit kostet das Buch eben nur noch 5 Euro anstatt deutlich mehr. Und ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt zwar überlegt haben, sich das Buch anzuschaffen, aber vielleicht nicht so viel Geld haben, es dadurch vielleicht erleichtert wird. Und lest dieses Buch.
In unserer zweiten Paarung der Literaturtipps führen Sie Susanna Kunze vom IGDJ und Paul Levi Mütlach vom MMZ an gleich zwei besondere Persönlichkeiten heran und zeigen auf, wie wichtig es ist, anhand neuer Zugänge und Formate sich einem ganzen Leben anzunähern. Die vorgestellten Bücher zu Hans Rosenthal und Mascha Kalecko versinnbildlichen, wie sehr es sich lohnt, einen neuen und zweiten Blick auf große Namen und ihre Geschichten zu werfen und damit die zwei vielfältigen Leben hinter den großen Namen zwischen Schelmereien, Dichtung und Zeitgeschichte selbst und neu zu entdecken.
Mein Name ist Susanna Kunze, ich bin assoziierte Wissenschaftlerin am IGDJ und möchte Ihnen die Autobiografie von Hans Rosenthal, Zwei Leben in Deutschland, eine jüdisch-deutsche Geschichte, empfehlen, die anlässlich seines 100. Geburtstages in diesem Jahr als Neuauflage erschienen ist. Die meisten von Ihnen, die mir hier zuhören, kennen Hans Rosenthal als Showmaster, als Moderator von Dalli Dalli oder aus der Hörfunksendung Allein gegen alle. Aber es gab auch ein anderes Leben, das im Kontrast zu seinem Leben und Wirken als bekannte und beliebte Fernsehpersönlichkeit stand. Ein Leben, in dem er als jüdischer Jugendlicher die NS-Zeit erlebte und überlebte. So berichtet er im ersten Teil des Buches von seiner Kindheit und Jugend in Berlin. Vom frühen Tod der Eltern, der Deportation seines jüngeren Bruders, von Orten, an denen er Zwangsarbeit leisten musste, sowie von den letzten Kriegsjahren, die er versteckt in einer Berliner Gartenlaube durch die Hilfe dreier Frauen überlebte. Neben seiner Verfolgungs- und Überlebensgeschichte gibt er auch Einblicke in seine Kindheit vor 1933. Von Radtouren an Berliner Seen, über Fußballspiele bis hin zum Familienleben, zu dem auch gehörte, dass in der Familie Rosenthal bis 1933 ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Nach dem ersten Teil des Buches sind zahlreiche Bilder aus seiner Privatsammlung abgedruckt, die ihn als Kind und Jugendlichen zeigen, aber auch einen ersten Eindruck von seinem Leben als Erwachsener vermitteln, mit dem er sich im zweiten Teil des Buches beschäftigt, wo er interessante und zuweilen humoristische Einblicke in seine Arbeit im Hörfunk und Fernsehen gewährt und damit zugleich in sein zweites Leben. Dazu zählen seine Vorbereitung auf neue Shows, die Zusammenarbeit sowie der Umgang mit nicht immer einfachen Prominenten. Auch berichtet er über Pannen in Live-Sendungen, über Freundschaften und Streiche unter Kollegen sowie über zahlreiche weitere Themen, die Sie bei der Lektüre des Buches entdecken können. Um Ihnen einen kleinen Eindruck von Hans Rosenthals Erfahrung während dieser Zeit zu vermitteln, lese ich Ihnen an dieser Stelle eine der im Buch beschriebenen Anekdoten vor. Aber schon bald wurde ich wieder zum Opfer einer Schelmerei. Ich leitete zu dieser Zeit ein Quiz, in dem auch ein Telefonspiel vorkam. Der Pförtner rief mich eines Tages an. »Herr Rosenthal, hier ist eine Dame, die möchte sich ihren Preis bei Ihnen abholen.« »Welchen Preis? Na, Sie haben doch diese Dame gestern Abend angerufen und ihr drei Fragen gestellt. Und die konnte sie alle richtig beantworten. Da haben Sie ihr gesagt, sie soll kommen und ihren Preis abholen.« Ich war gespannt, was mich da wieder erwartete. Was der Pförtner erklärt hatte, war natürlich Unsinn. Ich bat sie zu mir herauf. Es stellte sich heraus, dass die Gute einem Witzbold aufgesessen war, der sich am Telefon, als Hans Rosenthal ausgegeben, leichte Fragen gestellt und sie mit der Vorfreude auf einen Preis zu mir geschickt hatte. und ich musste erneut erfahren, wie schwer es ist, Menschen, die glauben, sie hätten etwas gewonnen, vom Gegenteil zu überzeugen. Wer sich jetzt für weitere und tiefergehende Einblicke in dieses Kapitel deutscher Fernsehgeschichte interessiert oder wer sich jetzt einfach mehr über die zwei Leben Hans Rosenthals erfahren möchte, dem und der empfehle ich die Lektüre seiner Autobiografie »Zwei Leben in Deutschland – Eine jüdisch-deutsche Geschichte«.
Ich bin Paul-Levi Mittlach, studentische Hilfskraft hier am Moses-Mendelssohn-Zentrum und ich empfehle das 2024 im Tulipan Verlag erschienene Bilderbuch Maschas leuchtende Jahre, geschrieben von Veronika Wickert und mit Illustrationen von Marie Geisler. Das Bilderbuch erzählt von den frühen Lebensjahren der Dichterin Mascha Kaliko und lebt von seinen toll illustrierten Seiten, deren ästhetischer Anspruch nicht nur Kinder in sein Band zieht. Auch wenn die meisten von Ihnen das letzte Bilderbuch vermutlich als Vorleser oder Vorleserin in die Hand genommen haben, denke ich, dass Veronika Wiggert und Marie Geisler ein Werk geschaffen haben, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Die Illustrationen besitzen einen solchen Tiefgang und ästhetische Qualität, dass man sich leicht dabei ertappt, minutenlang auf einer Seite zu verweilen oder das Buch am nächsten Abend gleich noch einmal aufzuschlagen. Themen wie Krieg, Vertreibung oder der Verlust der eigenen Sprache gehen einem aber ganz schön nah und gerade diejenigen, die noch vorgelesen bekommen, brauchen hier eventuell etwas Anleitung, um durch den historisch sehr aufgeladenen Stoff zu navigieren. Für Kinder kann das Bilderbuch Maschas leuchtende Jahre eine erste Begegnung mit der Dichterin sein, ein Einstieg, der später vielleicht dazu einlädt, Kalikos Werk und ihre Biografie weiter zu entdecken. Für all diejenigen, die als Vorleser und Vorleserin jetzt schon Lust auf mehr haben, empfiehlt sich das in diesem Jahr erschienene Buch »Wenn ich eine Wolke wäre« von Volker Weidermann, das natürlich etwas mehr ins Detail geht. Wenn Wiggert und Geisler mit ihrem Bilderbuch bei der Rückkehr Kalikos nach Deutschland enden, die in einem Satz knapp angeschnitten wird, wird dies bei Weidermann stark in den Fokus gerückt. Sowohl Wiggert und Geisler als auch Weidermann eröffnen auf ihre eigene Weise die Tür zu Mascha Kalikos Welt und sind eine inspirierende Leseerfahrung für die kommenden Feiertage.
Wie sehr der Blick hinter die Kulissen und in die Einzel- und Familienbiografien eine neue Welt eröffnen lässt, zeigen auch die nächsten Buchvorstellungen von Lisa-Sophie Gebhardt aus Potsdam und Anna Menny aus Hamburg. Denn die Aufarbeitung von persönlichen Geschichten, ihren Quellen und ihren Narrativen gibt nicht nur einen einzigartigen Blick auf die zeitgenössischen Erfahrungen des Alltags wieder und vertieft damit unser Verständnis der Vergangenheit, sondern verdeutlicht auch, wie Erinnern und Gedenken in der Gegenwart funktionieren kann. In den Katalogen Widerstände und Familienfotos, Familiengeschichten treten Stimmen und Bilder hervor, die bisher kaum von der Öffentlichkeit gehört bzw. gesehen worden sind. Und doch erzählen die Quellen faszinierende Geschichten vom Pioniertum wie des Lebens und Überlebens, die wichtig sind, um die Komplexität unserer Geschichte wahrzunehmen.
Mein Name ist Lisa-Sophie Gebhardt und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. 20 Jahre, 400 Objekte, 60 Namen. Das Jüdische Museum Berlin erinnert mit seiner Begleitpublikation »Widerstände – Jüdische Designerin der Moderne« an die vielfältige Schaffenskraft von 60 Künstlerinnen und lädt dazu ein, eine vergessene Generation jüdischer Designerinnen wiederzuentdecken. Mit detektivischem Spürsinn hat Kuratorin und Herausgeberin Michal Friedlander 20 Jahre lang in Deutschland, Großbritannien, Israel und den USA zu 60 weitgehend unbekannten Frauen recherchiert. Sie waren Pionierinnen und Gestalterinnen ihrer eigenen Emanzipation, bevor ihre Lebenswerke im Nationalsozialismus zerstört wurden. Als Blumenkünstlerinnen, Illustratorinnen, Modedesignerinnen, Silberschmiedinnen oder Puppenmacherinnen erkämpften sie sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts herausragende Positionen im Kunstgewerbe. Während ihre Arbeiten häufig als niedere Künste abgetan wurden, würdigt der großzügig bebilderte Katalog erstmals ihre Bedeutung für die Kunst- und Kulturgeschichte. In 9 Kapiteln zeigt er das Spektrum des Schaffens unterschiedlicher Frauen, die sich in einer männerdominierten Welt behaupten mussten, ehe sie ab 1933 als Jüdinnen ausgegrenzt und verfolgt wurden. Mehrere von ihnen wurden ermordet oder nahmen sich das Leben, andere mussten fliehen, ohne an ihre frühere Karriere anknüpfen zu können. Die Zionistin Emma Tritsch aus Berlin gehörte zu diesen Frauen. 1876 geboren, spezialisierte sie sich auf Spitzenhäkelei und Perlenknüpfkunst. Neben dem Verkauf ihrer Handarbeit bot Tritsch unentgeltliche Kurse für erwerbslose Frauen an oder veröffentlichte feministische Texte zur Entlastung von Müttern. Selbst Mutter von 5 Kindern manövrierte sie ihre Familie an der Seite ihres Ehemannes, des Zionisten Davis Tritsch, durch prekäre Zeiten im Berlin der Zwischenkriegszeit. Emma Tritsch starb 1933, wenige Wochen nach der sogenannten Machtübernahme. Ihre Werke landeten später buchstäblich im Müll. So kam die heutige Sammlung Tritsch in das Archiv des Jüdischen Museums Berlin über jemanden, der sie auf einem Flohmarkt in Israel gekauft hatte. Der Flohmarktverkäufer wiederum soll sie zuvor im Müll gefunden haben. Für Michal Friedlander waren solche Zufälle während der Recherche verlässliche Begleiter. Ihre aufwendig, mit viel Hingabe kuratierte Ausstellung und der dazugehörige Begleitband ermöglichen es, sich die verschiedenen Lebenswege, Visionen und Talente von Frauen wie Tritsch, die damals auf viele Widerstände stießen, eindrücklich vor Augen zu führen. Das Buch ist 2025 im Hirmer Verlag erschienen, umfasst 320 Seiten und 250 Abbildungen und kann für 39,90 Euro erworben werden.
Mein Name ist Anna Menny, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für die Geschichte der deutschen Juden und bin hier verantwortlich für unseren Arbeitsbereich Digital Jewish History. Heute mache ich etwas, was man vielleicht eigentlich eher nicht macht, denn ich stelle Ihnen heute ein Buch vor, an dessen Produktion ich selber beteiligt war und das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Björn Siegel und meiner Kollegin Lisa Bortels herausgegeben habe. Es handelt sich um den Fotokatalog Familienfotos, Familiengeschichten, Visualizing the Past, Creating the Future. Obwohl ich in dieser Sache also per se schon voreingenommen bin, glaube ich, gibt es doch gute Gründe, Ihnen dieses Buch heute hier vorzustellen. Der Katalog beruht auf einem von der Hamburger Kulturbehörde geförderten Projekt und enthält Familienfotos, mit denen wir versuchen, die Geschichten von insgesamt 17 Familien zu visualisieren und schlaglichtartig zu beleuchten. Die Fotos in dem Katalog zeigen das Alltags-, Familien- oder Berufsleben in Hamburg. Sie zeigen Flucht und Neuanfänge in verschiedenen Ländern der Welt, von Großbritannien, Israel, den USA bis nach Australien. Sie thematisieren den Umgang mit der Vergangenheit, mit der ehemaligen Heimat, das Erinnern und Gedenken in den Familien. Zugleich machen die Fotos aber durch die Abwesenheiten, durch die nicht vorhandenen Bilder deutlich, wie die Familiengeschichten durch Verfolgung und Vernichtung bis heute geprägt sind. Dieser Katalog konnte nur entstehen, weil die Familien bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten, mit uns die Bilder, die über mehrere Jahrzehnte und Generationen bewahrt wurden, zu teilen, ihre Geschichten zu erzählen. Es sind daher vor allem die in den Familien überlieferten Bilder und Erinnerungen, die in dem Katalog einen Platz finden und so auch in die Hamburger Stadtgeschichte wieder eingeschrieben werden. So sagt es etwa einer der Beteiligten mit diesen Worten: "The photo project gives me the opportunity to share the visual memory of the world of my parents, grandparents and great-grandparents before it was torn apart by Nazism." Howard Wolfers über die Bedeutung des Erinnerungsprojektes für ihn und seine Familie. Ein anderer Beteiligter sagt: "Pictures speak better than words." Joram Pollack über die Bedeutung des Erinnerungsprojektes für ihn und seine Familie. Mit diesen Zitaten, die die Bedeutung des Projektes und des Fotokataloges für die beteiligten Familien deutlich machen, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, sich auf eine Spurensuche zu begeben, in verschiedene Familienarchive und Geschichten einzutauchen und sich dabei auch mit der Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart auseinanderzusetzen.
Sich auf eine Spurensuche zu begeben, Fragen zu stellen und Mut zu Fehlern zu haben, sind nur einige Aspekte, die auch in der nächsten Literaturtipp-Paarung hervortreten werden. Jana Mattis vom IGDJ und Katharina Tauschwitz vom MMZ nehmen uns mit in ihre Bücher und in die familiären wie individuellen Aushandlungsprozesse der jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten ihrer Bücher. Was erzählt werden darf oder wie perfekt man sein muss oder sollte, tauchen hierbei immer wieder auf und verweisen darauf, dass es manchmal nicht unbedingt auf die Wahrnehmung der anderen ankommt, sondern vielmehr auf die eigene Neugier, sich selbst, andere und die Welt, in der wir leben, zu entdecken.
Mein Name ist Jana Mattis, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGDJ im Projekt Blindspot und sehr froh, Ihnen heute ein fantastisches Buch vorstellen zu dürfen, nämlich Duell von Eduardo Halfon. Wie zuverlässig sind Erinnerungen? Sind sie überhaupt haltbar, wenn man genauer hinschaut und nachhakt? Mit diesen Fragen setzt sich der jüdische, in Guatemala geborene Schriftsteller Eduardo Halfon in seinem ebenso schmalen wie dichten und von der Kritik hochgelobten Roman auseinander. Erstmals erschienen ist das Buch 2017 auf Spanisch. 2 Jahre später folgte dann die deutsche Übersetzung im Hansa Verlag. Was passierte mit Salomon, dem Onkel des Ich-Erzählers und Bruder seines Vaters? Ist er wirklich, wie es ihm als Kind erzählt wurde, als 5-Jähriger in einem See in Guatemala ertrunken? Wie passt das zusammen mit einem Foto, das ihn 1940 in einer Klinik in New York zeigen soll? Und warum sprach eigentlich niemand in der Familie über ihn? Nach Guatemala, ein Land, an dessen jüdische Geschichte man wohl nicht zuallererst denkt, waren Halfons arabisch-jüdische Großeltern in den 1920er Jahren aus dem Nahen Osten und Nordafrika gekommen. Sein Großvater mütterlicherseits war polnischer Holocaust-Überlebender. Er selbst wurde 1971 in Guatemala-Stadt geboren und zog mit 10 Jahren in die USA. Als Erwachsener kehrte er übergangsweise dorthin zurück, lebte und arbeitete aber auch an unterschiedlichsten Orten in Nordamerika und Europa. In seinem Buch beginnt die Suche des Ich-Erzählers namens Eduardo Halfon nach seinem Onkel am ehemaligen Landhaus seiner Großeltern am Amatitlansee südlich der guatemaltekischen Hauptstadt. Sie führt ihn zu alten Bekannten, wie dem uralten Gärtner des Anwesens, lässt ihn in seinem eigenen Gedächtnis kramen und endet schließlich bei einer Kräuterheilerin und einer übersinnlichen Erfahrung. Der Erzähler versucht sich zu erinnern, reiht Bruchstücke aneinander, um sie dann doch wieder zu hinterfragen und eine neue Spur zu finden. Er versteht und versteht doch nicht, stets begleitet von einer tiefen Traurigkeit. Geschrieben ist das Buch in einer sehr klaren Sprache, die die Andeutungen umso wirkungsvoller macht. Auf mehreren Zeitebenen baut der Autor komische und traurige Anekdoten sowie sehr lebendige Bilder von Orten und Personen zu einem Mosaik zusammen. Das bleibt zwangsläufig fragmentarisch, wie könnte es auch anders sein, und es ist irgendwie nie ganz sicher, was nun Wahrheit und was Erfindung ist. Und dennoch meint man als Leserin ein größeres Ganzes erkennen zu können. Halfons Buch ist sehr persönlich und zugleich eine Einladung, Fragen zu stellen. Zur jüdischen und nichtjüdischen transnationalen Geschichte Guatemalas, über die eigene Herkunft, das Verhältnis zwischen Geschwistern, vielleicht auch zu den eigenen, und zu dem, was in der eigenen Familie eigentlich erzählt und verschwiegen wird. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie viel man mit wenigen Worten sagen kann. Halfon, der Literatur nicht nur schreibt, sondern auch an Universitäten lehrt, weiß da doch sehr genau, was er tut. Ob er seiner Leserschaft am Ende der 109 Seiten verrät, was wirklich mit Salomon passiert ist? Lesen Sie selbst.
Willkommen zu meiner heutigen Buchempfehlung. Mein Name ist Katharina Tauschwitz. Ich bin studentische Hilfskraft am Moses-Mendelssohn-Zentrum und studiere Zeitgeschichte im Master an der Universität Potsdam. Ja, heute wird es ein bisschen chaotisch, aber im allerbesten Sinne. Wir sprechen über ein warmherziges, witziges und unglaublich charmantes Kinderbuch, das nicht nur junge Leserinnen und Leser begeistern wird, sondern auch Erwachsene zum Schmunzeln bringen wird. Und zwar geht es um das Kinderbuch Tollpatsch Lämmel von Leib Quidko und Inbal Leitner. Der Text ist in jiddisch und deutscher Übersetzung in dem Buch erschienen und genau, Lämmel ist ein kleiner Held, der eines wirklich nicht ist und zwar perfekt. Egal, ob er stolpert, gegen irgendwas gegenrennt oder völlig unbeabsichtigt ein Mini-Chaos auslöst, Lämmel schafft's immer. Und genau das macht ihn so liebenswert. Während viele Kinderbuchfiguren stark oder besonders talentiert dargestellt werden, ist Lämmel einfach Lämmel. Neugierig, mutig und eben manchmal ein echter Chaosmagnet. Diese Missgeschicke führen aber nicht zu Peinlichkeiten, sondern zu wunderbaren Momenten. Diese Geschichte zeigt sehr schön, wie aus kleinen Fehlern neue Chancen werden. Oder, um es ein wenig wissenschaftlich zu sagen, Lämmel lebt Resilienz in Reinform. Er macht weiter, er probiert aus, er denkt nicht lange darüber nach, ob es peinlich sein könnte. Und genau dadurch entstehen herzerwärmende Begegnungen, witzige Situationen und kleine Erkenntnisse über das Leben. Besonders schön ist der Blick durch Lämmels Augen. Dieser Mix aus Neugier, Tatendrang und unabsichtlichem Chaos sorgt immer wieder für überraschende Wendungen. Die Botschaft bleibt klar und unglaublich wertvoll. Fehler gehören dazu. Und manchmal sind sie der Startpunkt für Abenteuer, Wachstum und sogar für neue Freundschaften. Sprachlich ist das Buch leicht und lebendig geschrieben. Der Humor ist fein, warm, nie aufdringlich und die Illustrationen sind ein echtes Highlight. Farbenfroh, detailreich und voll kleiner Szenen, die man beim zweiten oder dritten Lesen erst richtig entdeckt. Tollpatsch Lämmel ist damit nicht nur ein fröhliches Vorlesebuch, sondern auch ein kleines Plädoyer für Selbstakzeptanz und Mut. Es erinnert uns daran, dass Perfektion überschätzt wird und dass ein bisschen Chaos genau das sein kann, was das Leben lebendig macht. Wenn Sie also ein Buch suchen, das gute Laune macht, wertvolle Impulse liefert und gleichzeitig einfach richtig Spaß bringt, dann gebt Lämmel eine Chance. Ich bin ziemlich sicher, nach ein paar Seiten haben Sie diesen kleinen Tollpatsch fest ins Herz geschlossen.
Mut zu haben, Fragen zu stellen, neue Blicke sich erlauben, die Geschichte ernst nehmen und sich gegenseitig zuzuhören, sind somit dieses Jahr unsere literarisch verpackten Tipps für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die finale Buchempfehlung obliegt dieses Jahr Beate Kuhnle vom IGDJ, mit der wir noch einmal auf die Eingangsempfehlung von Miriam Rürup zurückgreifen und auf die israelisch-deutsche Beziehungsgeschichte zurückkommen. Dabei rückt der Literaturtipp eigentlich das ins Zentrum, was viele in den nun kommenden Festtagen ganz besonders beschäftigen wird. Das Kochen und die besonderen Gerichte, die in jeder Familie mit geheimen Zutaten abgeschmeckt und verfeinert werden, gehören sowohl zu Chanukka wie auch zu Weihnachten dazu. Die Kulinarik ist somit auch ein wichtiges Glied, das Chanukka zusammenhält und gleichwohl auch mehr als das. Mit dem Kochbuch Kanaan können wir ahnen, dass nicht nur das Fragenstellen und Zuhören verbindet, sondern auch das gemeinsame Kochen und Essen.
Mein Name ist Beate Kuhnle, ich arbeite im IGDJ im Geschäftszimmer und im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Vorstellen möchte ich das Kochbuch Kochen ohne Grenzen vom Restaurant Kanaan in Berlin am Prenzlauer Berg. Der Zusatz Köstliches Essen, das Menschen verbindet, beschreibt alles an dem Buch. Ein Berliner Restaurant von einem Israeli und einem Palästinenser, in dem die unterschiedlichsten Gerichte ausprobiert und serviert werden. Dass das Kanaan als israelisch-palästinensisches Friedensprojekt genau das Gegenteil der Auseinandersetzungen symbolisiert, macht leider für viele Menschen keinen Unterschied. Nach dem 7. Oktober 2023 gab es Boykottaufrufe und die Besucherzahlen gingen zurück. Dann wurde das Kanaan im Juli 2024 verwüstet. Nach schwierigen Monaten stand das Restaurant kurz vor der Schließung und das Team veröffentlichte einen Aufruf in den sozialen Medien. Stark zurückgegangene Einnahmen haben uns an einen Punkt gebracht, an dem wir ohne eure Hilfe nicht weitermachen können. Wenn sich in den kommenden Wochen nichts ändert, müssen wir Kanaan schließen. Der Effekt war sofort spürbar. Die Reaktionen übertrafen alle Erwartungen. Enormes mediales Interesse, Unterstützungsbekundungen und am wichtigsten,
gestiegene Besucherzahlen. Das Kanaan bleibt geöffnet und bietet weiterhin hervorragendes Essen an, wie man im Kochbuch sehen kann. Mein persönlicher Favorit sind die Linsenpfannkuchen und auch Börek mit Artischockenpüree. Es gibt verschiedene Hummus-Versionen, Gnocchi, Pasteten, vegetarische Rezepte, Fisch, Fleisch und süße Gerichte. Von den Spätzle Middle Eastern Style nehme ich lieber Abstand. Als Württembergerin finde ich das nicht so prickeln. Die wahren Spätzle sind einfach am besten. Aber das Restaurant ist am Prenzlauer Berg, quasi der größten Stadt außerhalb Schwabens. Und dann ist das wohl dem lokalen Publikum geschuldet. Also ein tolles Weihnachtsgeschenk, schöne Fotos und Rezepte.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer literarischen Weinukerreise angekommen. Alle Empfehlungen können Sie wie immer in den Shownotes nachlesen und damit die Bücher auch selbst entdecken und kennenlernen. Für die nun kommende Festtagszeit ist dies unser Geschenk für Sie und wir freuen uns natürlich, wenn Sie zur neuen Staffel im nächsten Jahr auch wieder bei Jüdische Geschichte kompakt hereinschauen werden. Nun wünschen wir Ihnen erst einmal ganz besondere, ruhige wie friedliche Festtage.
Chag Sameach.
Und eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2026.
Wir hören uns.